Ich denke, wir machen noch mal heute und nächstes Mal und dann machen wir, also dann würde ich erstmal eine Pause machen. Wir gehen mit großen Schritten so durch die Heilsgeschichte, so wie Gott sie niedergeschrieben hat, so wie Gott sie offenbart hat durch die Propheten. Und wir haben voriges Mal das schlechteste oder das schlimmste Kapitel der Menschengeschichte studiert oder gelesen. Das ist der Sündenfall. Mit dem fing alles an. Mit alles in dem Sinne, was negativ hier auf Erden ist, was schlecht ist, was Sünde ist. Und ja, vielleicht eine kurze Erinnerung, ja, an dem, wo wir das ja alle anknüpfen. Das ist das dritte Kapitel. Ich kann das schon mal aufschlagen. Das dritte Kapitel. 1. Mose. Und wir vielleicht lesen wir dann die Verse weiter. Wir haben gelesen, wie das passiert ist, aber ich würde noch dieses Stückchen weiterlesen. Vom 7. Vers bis zum 30. Vom 7. bis zum 30. Wer würde das lesen? Wenn jemand aufgeschlagen hat. 3, vom 7. bis 13.
Ich kann lesen. Ja. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zum Weibe, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß.
Ein bisschen. Wir sehen, dass die Sache hier ganz anders endet, als sie sich das vorgestellt hatten. Oder ganz anders sich entwickelt jetzt. Sie haben erstmal, als sie diese Frucht gegessen haben, sind ihre Augen geöffnet worden. Auch wirklich, sie haben ganz neue Dinge erkannt. Aber erstmal haben sie nicht gute, nicht positive oder negative Dinge erkannt. Dass sie nackt sind, dass sie ohne Kleider sind. Die hatten ein Schamgefühl, ein Schuldgefühl, ein Schamgefühl. Das erste Mal in ihrem Leben. Das hatten sie früher noch nie erlebt. Die hatten sich voreinander und vor Gott anfangen zu schämen. Was ist hier passiert? Hier ist die Trennung von Gott passiert, aber auch zwei, die eins waren, wir haben ja das gelesen voriges Mal, ja, dass Gott hat sie geschaffen als ein Mensch, als Mensch schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Gott schuf den Mensch als Mann und Frau. Also das bedeutet, dass Gott nie vorgesehen hat, dass der Mensch unabhängig von Gott ist und dass Mann und Frau unabhängig voneinander sind. Das war nie Gottes Absicht. Unabhängig voneinander hat die Sünde sie gemacht. Unabhängig von Gott und unabhängig voneinander, Mann und Frau. Das war nicht in Gottes Absicht, in Gottes Plan. Aber das sieht man, dass sie sich voneinander versteckt haben, nicht nur vor Gott, sondern auch voneinander. Die haben sich bedeckt mit was? Also die haben sich von Blättern Kleider gemacht. Und das hat nicht nur eine physische Bedeutung, sondern diese Trennung voneinander, dieses Individualismus, dieser Egoismus, diese Trennung voneinander geschah genauso krass und genauso negativ wie die Trennung von Gott. Jetzt bist du nicht mehr ich und ich nicht mehr du. Dein Problem ist nicht mein Problem und mein Problem ist nicht dein Problem. Diese Bedeckung war nicht nur äußerlich. Diese Bedeckung war auch, diese Versteckung war auch innerlich geschehen. Und was die Folge war, was Adam, das erste hat er erlebt, Scham, das zweite hat er Einsamkeit erlebt. Jetzt war Adam allein, wieder einsam, ob zwar der Partner hier stand, aber das war ein ganz neues Gefühl und das war ein negatives Gefühl. Die haben gleich Sorge erlebt. Die hatten nie früher gesorgt für sich. Wer sorgt sich für etwas? Für Examen, für, wer weiß, für Finanzen. Ist das euch bekannt? Das ist ein Zeichen, dass wir unabhängig von Gott denken. Weil Adam hat nie und Eva haben früh nie keine Sorgen gehabt. Niemals. Weil die voll an Gott Glauben hatte und Vertrauen hatte, dass Gott für sie sorgt. Aber jetzt mussten sie selber für sich sorgen. Jetzt mussten sie sorgen, die sind nicht zu Gott gelaufen, wir brauchen Kleider. Die waren jetzt selber besorgt um sich. Die waren jetzt unabhängig von Gott. Wir haben das gleich kopiert. Jetzt müssen wir uns selber was ausdenken. Und immer, wenn der Mensch selber was macht, dann ist das das Gegenteil, was Gott tut. Das ist nicht nach Gottes. Er ist ja jetzt von Gott getrennt, deswegen kann er nicht wissen, was gut ist in Gottes Augen und was richtig ist. Wir haben voriges Mal gesagt, dass der Ast, der abgeschnitten wurde, der ist nicht gleich gelb, wird ja nicht gleich gelb, wenn er abgeschnitten wird vom Baum, aber der stirbt in dem Moment, wo er abgetrennt wird vom Leben, von seiner Wurzel. Nur das dauert dann eine Zeit, bis er dann ganz abtrocknet und gelb wird. So war das mit Adam. Er ist nicht gleich tot umgefallen, aber seit diesem Moment fing er an zu sterben. Auch sein Körper. Und dann sind so und so und so viele Jahre vergangen und dann wurde sein Körper tot. Und jetzt fing eine ganz andere Situation, eine ganz andere Beziehung zu Gott an, die mit Angst geprägt war. Sie haben sich versteckt vor Gott. Die Angst hat sie hinter die Bäume, hinter die Büsche getrieben, dass sie eigentlich Gott nicht mehr sehen wollten, weil sie jetzt sich unabhängig gemacht haben von Gott. Ich will immer betonen, diese Entscheidung ist wichtig. Nicht die Tat, sondern die Entscheidung des Herzens. Die Tat, nach außen war das nur ein Zeichen, diese Frucht. Aber die Entscheidung war, dass sie wollten Gott sein, gleich wie Gott sein. Weil das war ja die Versuchung. Und wir müssen auch immer wissen, wenn wir mit Menschen reden oder Menschen beobachten, wenn Menschen sich auch zu Gott kommen, wenn Menschen sich interessieren an Gott, wir müssen ihnen Fragen stellen, um rauszufinden, was sie wirklich wollen. Weil meistens wollen die Menschen unabhängig von Gott, weil Gott selber seinen Willen interessiert. Sie wollen schon, dass Gott ihnen hilft, ihre Probleme zu lösen. Aber ich frage manchmal die Leute oder jemanden, der dann anfängt, Gott zu suchen oder so, willst du nur Erleichterung der Sklaverei oder willst du Freiheit von der Sklaverei? Weil viele Menschen, denen genügt es, wenn es ein bisschen leichter wird, auf dem oder im anderen Gebiet. Aber völlig aus der Sklaverei raus und völlig in ein anderes Reich, in ein Reich Gottes zu kommen, da sind die noch nicht sehr offen dafür. Ob zwar sie Gott suchen, um irgendwelches Problem zu lösen. Und dass Gott ihnen vielleicht da und da hilft. Das ist immer so eine versteckte Suche, die wirklich nicht eine wahre Suche ist nach der Wahrheit. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass Adam auch Gott nicht suchte. Er hat sich versteckt und die Initiative liegt bei Gott. Alles, was Gott macht, Das ist schon hier, fängt das an, und wir sehen das in der ganzen Heilsgeschichte. Alles, was Gott macht, da ist er auch der Initiator. Der Mensch kann überhaupt nicht Gottes Willen treffen. Und das, was Gott tut, das ist immer seine Initiative, und hier so geht er, übernimmt er die Initiative, Adam zu suchen. Adam ist nicht zu Gott gelaufen und hat nicht gesagt, es ist was Schlimmes passiert. Gott geht auf die Suche. Gott sucht den Adam. Und er fragt, wo bist du? Und wusste Gott nicht, wo Adam sich versteckt? Wusste Gott nicht, wo er jetzt in diesem Moment sich befindet? Natürlich wusste er das. Er brauchte nicht diese Frage zu stellen. Aber er hatte Adam dadurch eine Chance gegeben, seine Sünde zu bekennen oder seine Schuld zu bekennen. Aber Adam hatte das nicht vor. Das geschah so, wie das bis heute immer geschieht. Also, die Schuld ist eigentlich nicht bei mir. Dann fangen diese Ausreden hier an. Ja? Der Mensch, der nimmt die Chance nicht wahr, also er sieht nichts ein, nicht Adam, auch nicht seine Frau. Und sie beschuldigen nur einer dem anderen, oder so die Frau dann die Schlange. Und wir sehen dann diese Selbstgerechtigkeit in ihnen schon jetzt. Das ist auch immer eine mühsame Sache. Sich immer, das ist, wo der Mensch sich immer muss rechtfertigen. Wir sehen hier, dass der Mensch eigentlich nicht schafft, der kann nicht mit einer Schuld leben. Er muss die Schuld immer auf jemand ablegen. Weil der Mensch, der ist so geschaffen, er kann mit der Schuld nicht leben. Er muss irgendwie die ablegen. Auf jemanden muss er die legen. Und sie legen einen auf dem anderen die hier, aber das war der falsche Ort. Eva konnte die Schuld auch nicht tragen. Sie hat dann die Schlange beschuldigt. Aber wir werden sehen weiter, wie Gott dann mit dieser Schuld umgeht. Wie Gott erstmal das Gericht spricht. Wir kennen Gott als, wir werden ihn wieder erkennen als Gott der Wahrheit. Gott hält sein Wort, Gott steht zu seinem Wort, Gott verändert nicht seine Meinung, weil er Wahrheit ist. Aber das ist eine Seite, wir werden auch sehen, seine Gnade. Er ist voller Wahrheit und voller Gnade. Das ist Gottes Charakter. Manchmal denkt man, das widerspricht sich ja. Weil hier kommt das Gericht erstmal. Das ist die Wahrheit. Und das Urteil wird gesprochen. Wir sehen jetzt, dass hier alle Beteiligten werden jetzt von Gott angesprochen und gerichtet. Hier gibt es vier Beteiligte. Also Adam, Eva, Schlange und der hinter dieser Schlange war, der diese Schlange benutzte. Wir sehen das in diesen Worten. Lass uns mal den 14. und 15. lesen. Da spricht Gott erstmal zur Schlange.
Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen.
Hier spricht Gott erstmal im 14. Vers zu der Schlange, zu der physischen Schlange. Und dann spricht er sagt ein Urteil über sie. Und im 15. Kapitel, da spricht er mit dem, wir merken, das ist jetzt nicht dieses Tier, sondern hier wird was gesagt, was wir so menschlich vielleicht mit dem Kopf nicht gleich begreifen, was dahinter ist. Aber das ist die erste Hoffnung oder die erste Verheißung in dieser dunklen Nacht des Abfalls von Gott. In diesen, die Nacht der Sünde, die über Adam kam, das ist jetzt die erste Hoffnungsstrahl hier in diesem Vers. Hier wird erwähnt, dass der Teufel, der Satan, der diese Schlange benutzte, dass der wird einen Kampf führen. Der Same der Schlange, oder der Same, ja, dieser Schlange, und der Same der Frau das wird eine Feindschaft sein. Und der Same der Frau, das wird ein Erretter kommen. Und hier wird der Mann überhaupt nicht erwähnt. Hier ist nur von der Frau die Rede, dass die Frau wird den Retter zur Welt bringen, oder wenn wir so sagen können, jetzt schon. Aber hier ist nur angedeutet, dass der wird mit dem Drachen, mit der Schlange kämpfen, mit dem Satan, und der wird ihm den Kopf zertreten. Aber er wird selber leiden müssen, weil er gestochen wird. Und hier ist die erste Verheißung, und diese Worte hat der Teufel nie wieder vergessen. Das wird ein Samen kommen, der ihm den Kopf zertreten wird. Deswegen fing hier jetzt schon der Kampf an gegen diesen Samen. Hier sind nicht viele gemeint. Hier ist ein Samen das ist einer, das ist jemand. Und dieses Wort Samen, das wird immer wiederholt. Wir werden das immer wieder wiederholt finden in der Bibel, wo es um Schlüsselereignisse gibt von dem Heilsplan Gottes. Ja? Und dieser Same, der wird auch leiden müssen. Also in diesem einen Vers ist schon die gesamte Verheißungsspektrum, so viel ist hier reingepackt von dem Heilsweg und von dem Erretter. Hier ist auch diese Hauptaufgabe oder Aufgabe dieses Samens oder diesen Messias. Wir sagen der Erretter, der hier als Same genannt wird, der wird kommen. Sein Ziel wird sein, die Schlange der Macht zu nehmen. Wenn der Kopf zertreten ist, dann ist die Macht genommen. Dann ist der also erledigt, der Feind. Dann hat er weiter, sagt er, für die Frau, ja, diese Sachen, dass wie das jetzt weiter wird gehen mit den Schmerzen, mit den Leiden, wenn sie die Kinder bekommt. Sie wird, dann sagt er auch für Adam, jedenfalls jeden Beteiligten, sagt er sein Urteil. Und für Adam sagt er noch, vielleicht lesen wir das den 18. Vers. Oder lesen wir, lassen uns vom 16. Bis zum 20. lesen. Vom 16. bis zum 20.
Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen um Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden.
Ja. Bis hier. Wir müssen hier behalten, oder ein Dings, was wichtig ist zu behalten, dass der Fluch, was Adam ausgesprochen wurde hier, dass das die Disteln und Dornen sind. Weil wir werden zu diesem Vers zurückkommen. Disteln und Dornen ist ein Zeichen des Fluches. Früher gab es den nicht. Die Erde hat nicht Dist und Dornen gebracht. Und das würde jetzt kommen über die Arbeit, auch wie in der Belohnung. Also er wird viel Mühe haben, und die Erde wird ihm diesen, so gesagt, den Fluch immer wieder zeigen. Ja? Dist und Dornen. Später, wenn wir werden sehen, ich erwähne das nur kurz, dass wenn wir sehen werden, dass die auf Golgatha, wenn als Jesus die Dornenkrone trug, dann war das ein Zeichen, dass keine andere Mörder oder die Verbrecher getragen haben. Das war ein Zeichen, dass er den Fluch trägt von Adam. Das werden wir dann später, wenn wir dann im Neuen Testament sind, das sehen wir dann. Wir kommen dann immer wieder zurück auf diese Zeichen, die gegeben wurden Und jetzt fangen wir an, seit diesem Vers, seit dem 15. Vers, werden wir anfangen, den Messias oder die Verheißungen über den Erretter studieren. Das sind wie Fotos. Die Fotos, die dann, wenn der Erretter kommt, also dann können wir den erkennen. Wenn ein Mensch, den du nicht kennst, aber du vielleicht 20 Fotos von ihm gesehen hast, reinkommt im Saal und vielleicht noch andere Menschen dabei, aber du wirst ihn gleich erkennen. Gott hat das so gewollt, dass es, bevor der Messias kommt, bevor der Retter kommt, dass es ganz klare und deutliche Fotos oder Bilder sind, damit wir ihn nicht vertauschen mit jemand anderem, weil es werden viele kommen in seinem Namen. Und es werden viele Anspruch haben, der zu sein, der Retter zu sein. Aber wir werden ganz genau feststellen können. Und jetzt würde ich auch vielleicht betonen, dass von hier an fängt das sehr entscheidend ist, dass wenn wir den Moslems das Evangelium bringen. Weil das Erste, was wir müssen, wirklich natürlich ernsthafte suchende oder fragende Moslems, die zu denen wir Vertrauen haben, die hören, wenn wir mit ihnen über diese Dinge reden, die können da mitreden, die können das akzeptieren, weil die glauben an Adam und Eva, also an diese ganze Geschichte, an den Sündenfall, das glauben sie alle. Und wir müssen am Anfang überhaupt auch, ich sage jetzt Moslems, aber das ist mit jedem Mensch so, erstmal uns Zeit nehmen, dass er sich identifiziert mit Adam. Weil das ist die erste richtige Sündenerkenntnis. Wenn der Mensch sich kann und ihm das sehr bewusst machen, dass wir mit Adam eins sind, wir sind alle, das sind unsere Eltern, wir sind alle mit Adam verwandt und verbunden, nicht nur genetisch, sondern auch die Ursünde ist durch Adam. Wir sind alle infiziert von Adams Sünde. Wenn wir das betonen, dann haben wir schon mal eine Grundlage gelegt für wahre und richtige Sündenerkenntnis. Das ist die erste negative Botschaft für den Mensch. Auch nicht nur Moslems. Manche Menschen, die wollen ein modernes Evangelium, aber irgendwie so schnell Lösungen finden durch Jesus. Jesus ist gekommen, um alle Lösungen des Lebens, alle Probleme des Lebens zu lösen. Und wir passen ihm dann an oder passen das Evangelium an die Situation der Modernen an, so die heutige Zeit. Aber das ist ja die Torheit des Evangeliums. Wenn wir einfach diese Grundlagen von Anfang an legen, was Gott unter Sünde sieht, wie Gott Probleme, unser Alltag, unsere Probleme heute sieht, wo sind die Wurzeln? Wenn der Mensch nicht zu Wurzeln bereit ist zu gehen, dann wissen wir, sein Interesse ist sehr oberflächlich und er wird nicht lange an Gott am Ball bleiben. Wenn Gott ihn enttäuscht oder wenn Christen ihn enttäuschen, dann wird er sehr schnell wieder Interesse verlieren. Aber wir reden mit Menschen, die an die Wahrheit interessiert sind, die die Wahrheit wissen wollen. Und hier haben wir erstmal Adam und den Sündenfall, wo wir in Adam alle drin waren damals. Wir sehen, wie Gottes Urteil hart ist, weil er die Wahrheit ist. Der Maßstab kann nicht gekürzt werden. Und deswegen muss Adam die volle Konsequenz tragen. Und hier sehen wir jetzt aber die andere Seite Gottes. Wir lernen jetzt eine neue Charaktereigenschaft Gottes. Die Güte, die Gnade. Voller Gnade. Danke. Lass uns nochmal lesen von 21 bis 22 einschließend.
Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie war die Mutter aller Lebenden. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Böcke aus Fell und bekleidete sie. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden, wie einer von uns zu erkennen, Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auf den Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe.
Erstmal sehen wir, bevor Gott ihn endgültig aus dem Garten entfernt, trifft Gott eine Vorsorge, trifft Gott eine Entscheidung, die auch nicht im Herzen vom Menschen geboren war. Der Mensch konnte dies nicht mal ahnen, der Mensch konnte solche Ideen nicht mehr haben, nicht mal haben. Der Mensch war einfach Gottes Handlung ausgeliefert. Und Gott hat einen Plan. Und mit diesem, jetzt haben wir hier gelesen, dass Gott sie gekleidet hat. Gott hat ihre Kleider nicht anerkannt. Das, was der Mensch tut, das ist bei Gott nicht angenehm. Und Gott schafft ihnen Kleider aus Fellen oder aus Leder. Ich habe meinen Sohn klein gefragt, als der noch ganz klein war. Wie denkst du, warum hat Gott ihnen diese Blätter, die Baumwollkleider oder die Blätterkleider abgenommen und ja, sie mussten andere Kleider anziehen, diese lederne Kleider. So. Wo sagt er? Die waren viel wärmer, das waren Fellkleider, das war kalt wahrscheinlich, die waren viel wärmer. Und die waren auch.
Eva hatte eine Hose.
Ja, das waren beide Röcke, steht in Deutsch mindestens. Aber die hatten dann, aus das Leder ist viel stärker, das ist viel, viel stabiler wahrscheinlich. Und die konnten das wahrscheinlich besser, war das für sie. Ich sag, warum hat er ihnen dann keine so Jeans, so feste Jeans gemacht, so dass sie konnten, das ist ja auch ja festes Material. Ja, das weiß ich nicht, wahrscheinlich war das besser. Aus Qualität her und so, als die Blätter. Aber was war die Ursache? Hier ist das erste Blut geflossen. Gott hat ein unschuldiges Tier entkleidet und ein Mensch, der Kleider brauchte, bekleidet. Und das waren hier einige Handeln Gottes. Bevor er die Kleider machte, musste ein Tier sterben. Gott konnte nicht auch das Tier am Leben behalten, auch das Fell oder das Leder, das Leder vom Tier abnehmen. Das Tier kann da nicht überleben, wenn das abgeledert wird. Deswegen hat Adam das erste Mal Blut gesehen und Opfer gesehen. Er hat gesehen, dass Gott die Initiative ergreifen hat. Gott war der Initiator vom ersten Blutvergießen. Deswegen, jemand sagte, die Bibel, die ist voller Blut. Einer sagte mir, bevor ich diese Bibel aufschlagen muss, muss ich erstmal das Blut abtropfen lassen. So viel Blut ist in der Bibel. Ja, das stimmt. Weil ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Und wenn wir hier an diesem Punkt stehen, das ist die gewaltigste Botschaft an die Moslems, weil die Moslems glauben, die kennen mit Opfer was anfangen, die können sich mit Opfer identifizieren, die bringen selber Opfer, die schlachten selber Schafe. Und die viele Nationen, die kennen sich mit Opfer, die kennen Opfer verstehen, also Opfer ist nicht fremd für sie, nur sie verstehen den Sinn nicht des Opfers. Und so haben wir hier die erste Möglichkeit, die gute Nachricht zu erklären. Weil die schlechte Nachricht ist, dass Adam verflucht war, dass die Sünde in sein Leben kam, jetzt wurde er getrennt von Gott. Aber Gott hat einen Weg. Adam brauchte Kleider. Aber er hat sich selber Kleider gemacht. Der Mensch, der kann nicht etwas ausdenken, was Gott gefällig ist. Alles, was aus dem Mensch kommt, aus seinen Ideen, ist von Gott abgelehnt. Gott verwirft das. Und hier geschah dann eine Umkleidung. Bevor Gott hat nicht ihm Fellkleider über seine Blätter gezogen oder gekleidet, der musste sie erstmal entkleiden. Also sie haben sich ja versteckt von Gott. Die wollten nicht nackt vor Gott sein, vor Gott stehen. Ja? Sie haben sich versteckt von Gott, sie haben sich Blätter gemacht. Aber es kommt ein Moment, wenn Gott den Mensch umkleidet, dann kommt ein Moment, wo der Mensch nackt vor Gott steht. Adam musste einmal vor Gott und Eva nackt stehen. Entblößt. Und dann konnte Gott sie kleiden. Guck mal, er hat nicht mal ihnen Kleider gegeben, dass sie sich sollten anziehen. Gott hat sie selber angezogen. Gekleidet. Und Gott hat sie auch nicht Gewalt angetan. Die brauchten ja jetzt Kleider. Gott hat nicht gesagt, ich habe nicht Kleider vorgesehen für euch, ihr müsst nackt gehen, rumlaufen. Nein, er wusste, jetzt brauchen sie Kleider. Und Gott hat gesorgt. Nicht der Mensch hat das Richtige getan, sondern Gott. Die Kleider, die richtig waren, waren von einem Opfer. Und ein unschuldiges Opfer musste sterben, um die Sünde des Menschen zu bedecken, um seine Schuld, um seinen Scham, um seine Nacktheit zu bedecken. Und das war der Sinn des Blutvergießens. Und dieses Opferverständnis hat Adam aus dem Garten Eden raus mitgenommen. Weil wir sehen gleich weiter im nächsten Kapitel, wie die seine Söhne opferten. Und das ist nur wahrscheinlich, dass Adam das weiter den Generationen erzählt hat, was Gott gemacht hat, wie sie Gottes Vorsorge oder Gottes Gnade erlebt haben. Ich denke, Adam hat das wahrscheinlich nicht ganz alles kopiert, aber den Sinn hat er mitgenommen, weil seit diesem Zeitpunkt, wo der Mensch ausgetrieben wurde vom Garten Eden, fing das Opfern an. Gott hat da noch einen Baum gehabt, das Baum des Lebens, und jetzt durfte Adam nicht von diesem Baum essen. Wenn der Mensch von einem Baum isst, dann ist vom anderen verboten. Am Anfang war nur von einem Baum verboten zu essen. Und als er doch das getan hat, dann war vom anderen Baum verboten, es zu essen. Aber dass der Mensch das nicht tut, weil er jetzt gottlos ist, hat Gott ihm auch rausgeschickt aus dem Garten Eden. Natürlich, das ist genauso wie auch, wenn ein Ehepartner die Ehe bricht und dann geht er mit dem anderen, den er erwählt hat. Er kann nicht in der Wohnung bleiben und doch mit einem anderen leben, aber mit dem alten Partner in einer Wohnung wohnen und bleiben und trotzdem mit einem anderen Partner leben. Er muss dann auch die Wohnung, auch den Ort verlassen, wo sie zusammen gelebt haben. Das ist genauso mit Adam passiert. Er hat sich entschlossen, ohne Gott zu leben, und Gott ist gerecht. Er hat gerecht gehandelt, als er Adam rausgeschickt hat aus dem Paradies, weil er hat diese Entscheidung selber getroffen, Adam. Und das bedeutet auch der Paradies war jetzt nicht mehr gewünscht von ihm. Der hat eine Entscheidung getroffen, die Konsequenzen hat für seinen Geist, Seele und Leib. Alles wurde jetzt gottlos oder abgeschnitten. Und der Geist war tot, die Beziehung war tot mit Gott. Wir haben gesagt, ja, dies voriges Mal schon. Seine Seele und sein Leib haben auch den Tod erlebt. Jedenfalls der Leib hat das dann später erlebt. Und der ewige Tod, wenn das Ebenbild Gottes, was von Gott erschaffen ist, oder von Gott gegeben ist, sein Ebenbild, das ewig von ihm getrennt wird, das ist Hölle, das ist der ewige Tod. So, Adam und Eva, die ziehen jetzt aus, und mit ihm zieht die ganze Welt von Gott weg. Alle Menschen, auch du und ich und alle anderen Menschen, die Moslems, wenn ich ihnen sage, dass das Schlimmste, was mit uns passieren kann, wir sind alle hinter dem Zaun des Paradieses geboren. Und wir sind alle gottlos geboren. Wir sind alle Mangel. Wir haben alle Mangel an Gerechtigkeit, an das, was Gott fordert, weil wir Gott nicht mal kennen. Wir kennen ihm auch nicht gefallen, weil wir von der Wurzel her schon getrennt sind von Gott. Und deswegen kennen wir das wirklich sehr krass betonen, diese schlechte Nachricht, dass der weiß, dass zum Beispiel für die Sünde muss die Zahlung tot sein. Gott hat das bestimmt, er hat das Adam gesagt, und Adam hat das erlebt. Also wird er mit dir und mir keine Ausnahme machen. Für die Sünde muss man nicht Gebete bezahlen, für die Sünde muss man nicht Kirche oder Moschee gehen bezahlen, für die gehen, die müssen nicht Geld bezahlen, nicht gute Werke. Für die Sünde muss man Tod bezahlen. Gott hat das noch nie geändert, weil Gott sich nicht verändert. Und Adam war der Erste, der das zahlen musste. Und dann hat er schon mal keine Lust mehr, sich das Heil zu verdienen. Weil es sowieso nicht gültig ist, ja, vor Gott. Und, aber wir sehen gleich, immer parallel geht die gute Nachricht, die schlechte Nachricht und die gute Nachricht. Immer parallel. Gott ist voller Wahrheit und Gnade. Und deswegen können wir anhand dieser Geschichten ihnen das Heil erklären und sie vorbereiten, den Boden vorbereiten für den Samen. Die schlucken das Evangelium, die Menschen, wenn sie das noch nicht mal merken. Wir hüllen das Evangelium, die Gottes Wahrheit in diese Geschichten rein. Ja? Und wenn sie diese Geschichten verstehen, die identifizieren sich mit Adam und dann mit das Opfer, und dann schlucken sie schon das Evangelium. Sie wussten, ihnen ist das nicht bewusst. Ein Moslem kann das Evangelium nicht so einfach annehmen. Das ist ihm, er kann das nicht. Aber wenn wir so anfangen, dann machen wir es so wie die Mutter, wenn das Kind muss bittere Medizin schlucken und der will das natürlich nicht, dann gibt es solche Bonbons. Und die schmecken lecker und der schluckt das wie ein Bonbon und er weiß nicht mal, dass er Medizin schon geschluckt hat. Und so hüllen wir das Evangelium in diese Geschichten ein und er schluckt das und weiß nicht, dass er schon Ja zum Evangelium gesagt hat. Zu der guten Nacht. Aber das ist unwahrscheinlich wichtig, den Boden vorzubereiten. Und dann sagt der Moslem, du willst sagen jetzt hier der Messias, also das ist Jesus hier, der die Schlange den Kopf zertritt, du willst sagen, das ist Jesus. Ich habe das nicht gesagt. Hier, die Bibel sagt das auch noch nicht, das ist Jesus oder Mohammed oder die Bibel sagt auch nicht. Deswegen werde nicht ich dir sagen, wer der Rott ist, aber du wirst mir sagen. Wir werden zusammen Gottes Wort lesen, dieses Wort hast du nicht ich, nicht du ausgedacht, dieses Wort hat Gott gegeben und du glaubst an Tora, du glaubst an diese Geschichten, wir werden sehen und dann werden wir sehen, was Gott sagt und du wirst mir sagen, nicht ich werde sagen. Gott hat eine Adresse gegeben, ich habe einen gefragt, wie kommt ein Brief von Deutschland nach Narin, da wo wir lebten mit ihm. Es gibt 6 Millionen, damals über 6 Milliarden Leute, ja, auf der Welt. Und wie kommt ein Brief, wie findet ein Brief mich unter 6 Milliarden Leuten? Wie geht das? Wie funktioniert das überhaupt? Da fangen Sie nachzudenken. Sag ich, das ist so eine kleine Adresse. Und diese Adresse, die ist genug. Zum Beispiel steht GUS. Ja, dann kommt er nicht nach Afrika, nicht nach Amerika, kommt er, da sind noch Millionen und Millionen von Leuten. Ja, Kirgisistan. Aha, dann kommt der Brief jetzt nicht nach Usbekistan, nicht nach Moskau, nicht nach Kirgisistan. Aber es sind noch 4,5 Millionen. Wie findet ihr da mich? Ja, Stadt darin. So. Aha, jetzt sind nur 50.000 geblieben. Aber wie findet ihr da? Ja, Straße sowieso. Nummer, Haus sowieso. Jetzt sind nur 10 geblieben hier. Und dann mein Name und das nur einer da. Und so einfach geht das. Und Gott hat eine Adresse gegeben, damit du und ich nicht betrogen werden, hat Gott ganz genau von Adam angefangen, von dem ersten Mensch, und hat ganz genau eine Adresse gegeben. Wenn wir die verfolgen, dann werden wir nicht verfehlen. Werden wir nicht verfehlen. Und Gott hat gesorgt dafür, dass wir die Wahrheit erkennen, dass wir die Wahrheit verstehen und dass wir die Wahrheit finden. Gott hat dafür gesorgt. Und deswegen wollen wir jetzt sein Wort, also wir wollen die Adresse studieren. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn die Adresse zum Beispiel, wenn der Brief nicht zu mir kommt, sondern zu ihm, dann heißt das nicht, ich bin schlechterer oder ein besserer Mensch oder nee, nur halt, die Adresse passt nicht zu mir. So. Wenn der vielleicht, ich wohne auch in Narin, nur ich bin nicht André zum Beispiel, ja. Und der Brief kommt bis Narin. Und das passt alles mit mir. Aber weiter passt das nicht. Weiter. Da ist eine andere Straße, eine andere Hausnummer. Also ist der Mensch nicht schuld, aber es halt nicht seinen Brief. Und so gibt es viele Propheten. Wir werden alle Propheten auf einer Reihe stellen. Wir werden angefangen von Mose, Die kennen die alle Propheten, also Musa Peygamber, das ist Mose, Ibrahim Peygamber, das ist Abraham. Also wir reden mit ihrer Sprache. Wir werden die alle auf einer Reihe stellen, auch Mohammed stellen wir da. Und dann, und Isa Peygamber, die sagen Jesus Prophet, ja, Isa Peygamber. Wir werden die alle erreichen. Und du wirst mir sagen, welcher von ihnen die Adresse erfüllt, auf wem die Adresse kommt. Und das, Gott hat nicht zwei Adressen, es gibt einen Samen, der den Satan den Kopf zertritt. Und durch den der Mensch aus dieser Sklaverei wieder rauskommen kann. Und deswegen ist es unwahrscheinlich, dass wir ihnen auf diese Fotos oder auf diese Bilder, zu denen wir zurück werden, kommen. Wenn dann Zeit kommt, dann werden wir zurück zu Adam kommen und sagen, jetzt werden wir die Fotos, zum Beispiel, hier ist ein Foto. Passt das oder nicht? Und ein anderes Foto, passt das oder nicht? Wir werden diese Fotos, wenn einer sich meldet, ich bin der Retter, dann werden wir ihn testen. Egal wer der ist, wir werden ihn testen. Und wir werden nachgehen, und deswegen, wenn ich das weiß, dass das überzeugen wird, dann bleibe ich auf diesen Fotos oder auf diesen Bildern stehen, so dass es eingeprägt wird. So ist Gott. Und so wird er der Retter sein. Also, das Opfer kann nicht überleben. Das Opfer kann nicht überleben, weil er muss sein Leben geben, um den Mensch zu kleiden. Er muss entkleidet werden, um das Problem des Menschen, der Sünde zu lösen. Und so haben wir zum Beispiel über das Opfer ein Bild, und jetzt gehen wir zu Kain und Abel. Das sind die ersten Kinder von Adam und Eva. Lass uns mal die ersten 5 Verse lesen. Die erste 4. Kapitel.
Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber etliche Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von dem Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da grimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick.
Ich fragte ein Kind, warum hat Gott Abel sein Opfer angenommen und Kain sein Opfer nicht angenommen? Ja, weil Abel gut war und Kain war schlecht. Ja. Aber so denken manche Leute, die guten Menschen nimmt Gott an, die schlechten lädt er ab. Aber die Tatsache ist, dass auch Kain noch Abel beide gleich schlecht waren in Gottes Augen. Die waren beide von Adam geboren und beide gleich schlecht in Gottes Augen. Und hier sehen wir das was anderes. Gott ist scheinbar hier, sieht die Person an. Ein Opfer nimmt er an und eins nimmt er nicht an. Und hier haben wir wieder ein Bild, was die Wahrheit des Evangeliums darstellt. Und ich werde zu den Moslems zurückgehen, weil mit ihnen ist es einfacher zu reden, als mit einem Mensch, der überhaupt null Ahnung hat. Zum Beispiel ein Moslem, der glaubt und weiß, dass Abel, das ist auf Arabisch ist Abel. Und die haben diese Namen und die kennen auch teilweise diese Geschichten. Und deswegen ist das einfach zu sprechen, weil sie daran genauso glauben wie auch wir. Und warum hat Gott dann einen angenommen und einen nicht? Und in Hebräer sagt, Hebräer 11 steht geschrieben, durch den Glauben war nicht Abel besser als Kain, sondern durch den Glauben hat Abel besseres Opfer gebracht als Kain. Es war nicht der Mensch, sondern es war das, mit was er kam, auf was er vertraute. Der Mensch wusste schon, dass zu Gott einfach so kann man nicht kommen, wie man ist. Man muss mit Opfer kommen. Man muss das Problem der Sünde entfernen oder beseitigen, irgendwie. Und die hatten schon beide ein Verständnis vom Opfer. Aber hier sind zwei Bilder. Kain widerspiegelt die alle Religionen der Welt. Jede Religion, die hat irgendwas, was ein Mensch tun muss, um Gott zu gefallen. Und Abel, der widerspiegelt hier einen Glaubenden. Das ist nicht das Gleiche. Gläubig sein und glaubend sein. In Russland heute gibt es so eine Sprachwende oder so. Man fragt, Ty veruyushchi, bist du gläubig? Sagt fast jeder, ja. Also jetzt ist es modern, gläubig zu sein. Irgendwas orthodox oder anders, aber es ist gläubig. Aber jetzt fragt er, Ty veruyushchi ili veruyushchi, bist du gläubig oder bist du glaubend? Oder nee. Bist du einfach gläubig oder glaubst du? Veruyushchi. Wie kann man das übersetzen? Also, man kann gläubig sein, glauben, dass es einen Gott gibt.
Praktizierend?
Wahrhaft?
Oder
überzeugt?
Oder, gläubig hast, oder vertraust du? Vertraust du Gott? Also, oder bist du einfach religiös mit dem Kopf, nennst dich gläubig, oder hast du ein Vertrauen auf ihn? Bist du glaubend? Oder so irgendwie. Ja. Ihr kennt, versteht den Sinn. So war Kain nicht ungläubig. Kain war auch gläubig in dem Sinne, dass er glaubte, dass es Gott gibt und dass, wenn man zu ihm kommt, muss man Opfer bringen. Und viele christliche Religionen auch und Kirchen, die sind genauso wie Kain unbewusst, dass die bringen das, was sie für richtig halten. Und das sind Werke. Und sie machen das mit dem ganzen Ernst. Abel hat nicht, Kain hat nicht die schlechtesten Früchte gebracht. Ganz bestimmt nicht. Vielleicht hat er die besten ausgewählt und war sauer, dass Gott ihn nicht angenommen hat. Abel, der hatte ein Stück Demut, die ihm der Glaube hat ihm was, sein Vertrauen, seine Beziehung zu Gott. Ich meine jetzt, er hatte den Glauben, die diese Beziehung zu Gott wiederherstellte durch das Opfer. Er hatte ein Verständnis, dass man zu Gott muss, kann man nicht so kommen auf eigenem Weg, wie man selber glaubt, dass es richtig ist. Zu Gott muss man demütig kommen und fragen, wie kann ich dann zu dir kommen? Als Adam den Kindern oder den Jungs die Geschichten erzählte, wahrscheinlich war das so, dass er ihnen in dieser Zeit das erzählte und das alles erklärte, als Gott ihnen Kleider gegeben hat, und sie haben das begriffen, das Verständnis. Kain, der ist losgerannt und hat gesagt, Gott braucht ein Opfer. Und er hatte genug so Wassermelonen, wer weiß, Weintrauben, er hatte das Beste genommen, hat Gott Opfer gebracht. Abel, der hat noch wahrscheinlich noch ein bisschen gewartet, und welches Opfer braucht Gott? Welches Opfer? Und er war demütig genug, um zu fragen, um nicht selber die Initiative zu ergreifen, sondern fragen, wie kann ich dann zu Gott kommen? Und er ist, sein Glaube hat ihm das Verständnis gegeben, dass für die Sünde muss man Tod bezahlen. Und er hat Blut gebracht, er hat ein Lamm gebracht. Und deswegen wurde er angenommen, weil er den richtigen Preis bezahlt hat. Natürlich, das Lamm konnte seine Sünden nicht bedecken, aber das war ja das Zeichen, was auch Gott gemacht hat. Das war ja der Weg, den auch Gott vorgesagt hat. Und wir werden dann erklären ihn auch, dass nicht jede Religion einfach automatisch zu Gott führt. Du musst schon so viel Demut haben, auch als Moslem, um Gott zu fragen, wie kann ich zu dir kommen? Und nicht deinen Opa oder Oma fragen, sondern Gott zu fragen, es ist nicht jeder Weg, der zu dir, zu Gott führt. Wie kann ich zu Gott kommen? Und dann lässt Gott dich nicht, auch nicht ohne Antwort, wie er Abel nicht ohne Antwort ließ. Abel hat das begriffen, durch seinen Glauben hat er verstanden, dass welches Opfer er bringen sollte. Und hier sehen wir, dass der erste Mord dann geschah. Ja. Wir sehen auch typisch einen religiösen Mensch, der überhaupt sich nicht über die Wahrheit interessiert. Wenn Kain, als er verstanden hat, dass sein Gebet, sein Opfer nicht angenommen war, dann hätte er Gott gefragt. Gott würde ihm antworten, genauso wie auch er würde auch wie Adam, wenn er würde das bekennen oder erkennen seine Sünde. Aber Kain interessiert sich nicht, auf welchem Weg komme ich dann zu Gott? Kain war, in der Bibel steht auch geschrieben, Kain war vom Teufel. Er war beeinflusst vom Satan, genauso wie Adam, wie Eva damals. Und ihm interessierte die Wahrheit nicht. Ein religiöser Mensch, meistens interessiert ihn die Wahrheit nicht. Er hat seine Vorstellung, seine religiöse Tradition, seine Werke, religiöse, aber Gott nimmt ihn nicht an. Und was, wie endet das? Jetzt kommt die erste Feindschaft zwischen dem Samen der Frau und dem Samen der Schlange. Gläubige, Glaubende, bist du gläubig oder bist du glaubend? Das wollte ich betonen. Ja? Glaubende Menschen, glaubende, vertrauende, die eine persönliche Beziehung zu Gott haben, die sind die Zielscheibe des Teufels, des Samen der Schlange. Das waren immer in der Geschichte auch die, die von dem Samen der Frau kamen. Also das meine ich jetzt nicht physisch, sondern die von diesem geistlichen Samen, die Glaubenden. Die waren die weiter von Generation zu Generation die Wahrheit getragen haben, durch den der Messias kommen sollte. Der Retter sollte kommen. Und der Teufel, der hatte ein Gefühl, der konnte das riechen. Der wusste ganz genau, wer für ihn gefährlich, durch wen der kommen wird. Und er hat immer gekämpft, um ihn umzubringen. In Abel, jetzt, wo Kain Abel umgebracht hat, hat der Satan eigentlich ein Ziel gehabt, auszulöschen den Samen der Frau, dass der nicht zur Welt kommt. Dass der Kampf war immer, diesen Samen auszulöschen, diesen Samen irgendwie aus der Welt zu schaffen, dass er nicht das erlebt, was gesagt wurde. Sein Kampf war immer gegen den Samen. Und hier hat er Kain benutzt. Gott gibt Kain genau solche Chance wie auch Adam. Er fragt ihn. Wir lesen hier, dass er ihn fragt, wo ist denn dein Bruder? Wusste nicht Gott, wo sein Bruder ist? Gott wusste genau das, was auch er über Adam wusste. Aber er gibt ihm eine Chance, seine Sünde zu erkennen, zu bekennen. Er gibt ihm eine Chance, umzukehren. Aber wir sehen, Kain kehrt nicht um. Und er vervielfacht noch den Fluch, den schon Adam gekriegt hat, durch seine persönliche Sünde. Und wir werden auch, jeder von uns trägt Verantwortung nicht für die Sünde Adams, sondern für unsere persönliche Sünde. Aber wir sehen hier, dass jeder Mensch eine Chance hat. Hier hat Gott beiden gleich die Chance gegeben. Aber Gott hat einen Weg. Wir sehen, wenn ein Mensch diesen Weg geht, dann wird er angenommen von Gott. Dass die Menschen alle gleich sind, verloren in Adam. Aber es gibt einen Weg, wenn der Mensch diesen Weg geht, dann wird Gott ihn annehmen. Gott nimmt ihn an, Gott nimmt sein Opfer hier an. Er wird angenommen. Aha, das hängt nicht vom Mensch ab. Hier kapiert er schon die erste Wahrheit. Es hängt nicht vom Mensch ab, ob er gut oder schlecht ist. Es hängt davon ab, welchen Weg er wählt, zu Gott zu kommen. Es geht um den Weg. Nicht um den Mensch, der besser oder schlechter ist. Hier, zum Beispiel in den ersten, wir machen das jetzt schneller, aber in den ersten 10 Abenden, in den ersten drei Blätter der Bibel nehmen wir 10 Abende. In 10 Abenden gehen wir die 3 Blätter der Bibel durch. Also drei Kapitel bis 4 Kapitel hier. Weil hier die Hauptwahrheit ist für das ganze Evangelium. Und ich weiß das für euch, dass vielleicht überhaupt nicht neu ist. Aber ich will das nochmal betonen, wenn wir das Evangelium lehren. Ja? Wie wir auf die schlechte Botschaft Betonung legen sollen. Und jetzt fängt diese Entwicklung der Welt, Religion, Weltwirtschaft, Weltindustrie, alles fängt in Kain an. Kain wurde der Vater von der ganzen Entwicklung. Wir lesen weiter, wir werden das alles jetzt nicht lesen. Also, er hat eine Stadt gegründet, er wurde zum Vater von anderen, also er hat Kinder, so fing das an mit der Weltbevölkerung, und die haben dann alles, was diese Welt so hat, auch nicht Schlechtes. Kunst, Musik, Industrie, Handel und die ganze Entwicklung, die ist in Kains Welt geboren. Und das heißt in gottloser Zustand. Ja, tschüss alle. Und wir haben hier nicht vor, so gründlich darauf zu stehen zu bleiben, sondern wir gehen dann schon weiter. Der nächste Punkt ist dann die Sintflut, denn das war ganz schnell, dass die Menschen, die ganze Welt sich so krass entwickelt hat, dass Gott es leid tat, dass er überhaupt die Menschen geschaffen hat. Das hat so ein Ausmaß von Sünde genommen, diese Welt, in dieser Welt, dass Gott sah keine Hoffnung mehr für diese Welt. Und das Gericht wurde reif. Man sagt, das waren ungefähr 1,5 Millionen bis 3 Millionen, das ist so schätzenhaft, kann keiner genau sagen, die damals lebten auf dieser Erde vor der Sintflut. Das waren die Menschen haben damals auch länger gelebt als heute, war ein ganz anderes Klima auf der Welt, aber die Sünde, die hatte so ein Ausmaß, dass Gott überhaupt keinen Durchblick mehr, Gott hat nichts gesehen, Gott hat keine Hoffnung mehr gesehen. Aber ich vielleicht noch eins, dass was wir tun, dass als Adam, als Abel getötet wurde, dann ist erwähnt in der Bibel von der Geburt Sibs. Sif? Set. Set. Ne? Und warum erwähnt die Bibel bestimmte Namen und nicht die ganze Geschichte der Menschheit, nur er leuchtet aus der Geschichte der Menschheit, leuchtet bestimmte Namen und Geschichten. Er wird ausgeleuchtet und erwähnt, weil Gott den Samen der Frau verfolgt und das beleuchtet, wo der Messias, wo der Samen, wo der Retter kommen muss. Er betont eine ganz spezifische Seite oder so eine roten Faden der Menschengeschichte, die natürlich diese Welt nie betonen würde. Wir lesen diese Personen oder diese Ereignisse lernen wir nicht in der Geschichte, in der Schule oder so. Weil Gott ganz anderes beleuchtet und betont, was diese Welt beleuchtet und betont. Gott betont die Linie des Samen der Frau, des Erlösers, der Retters. Und deswegen wird von Sif erwähnt, dass Eva sagte, dass sie hatten viele andere Kinder noch bekommen, sagt die Bibel. Aber Sif wird erwähnt, weil Eva sagte, das ist mir gegeben, ein neuer Samen, anderer Samen hat Gott mir gegeben. Wieder das Wort Samen. Ein anderer Samen, anstatt Abel, der gestorben ist oder getötet wurde, hat Gott mir einen anderen Samen gegeben. Und dann wird durch Sif das Geschlecht oder der rote Faden, auf den Erlöser gedeutet wird oder gezeigt wird. Wir werden das immer wieder sehen, dass Gott das so im Vordergrund stellt. Noah war der Mann, der Einzige, der noch in der ganzen Weltbevölkerung damals übrig war, der an Gott glaubte und nicht nur einfach gläubig war, sondern glaubend. Er vertraute Gott. Er war einer von diesen Nachkommen Set. Und Gott sah, dass die Menschheit ganz also verdorben war. Es gab nichts, was noch dem Gericht nicht reif war. Und ich werde das nur vielleicht kurz erwähnen, dass wir werden diese Geschichte nicht jetzt durchlesen, aber wir kennen ja die, nur dass Gott immer das letzte Wort hat. Satan wollte alles verderben. Satan wollte diesen Samen, als er sah, dass der doch nicht ausgelöscht war, dass der Set, in Set ging es weiter, dann fing er an, eine Vermischung zu schaffen. Er wollte den Samen, der Samen der Frau, diesen Samen, den Gott abgesondert hat, weil Gott hat immer diese Linie der Gläubigen, der Glaubenden bewahrt. Und jetzt wollte der Satan sie vermischen, dass es einen Mix gibt, dass durch die physische Vermischung, dass auch der Glaube ausgelöscht wird. Und wir lesen das im Kapitel, vielleicht gibt es da verschiedene Auslegungen. Ich lasse das offen mit dem 6. Kapitel von den Söhnen Gottes, die dann zu den Frauen da kamen, und dann gab es so eine Vermischung. Das war für Gott ein Gräuel. Ich denke, das war diese Vermischung von dem Samen der Frau, von diesem, was die auserwählt waren, den Glauben weiterzutragen, mit Kains Nachkommen, mit den Ungläubigen. Und Noah war einer, wahrscheinlich der einzige damals geblieben mit seinen drei Söhnen. Und Gott hat dann das verhindert, dass das total ausgelöscht wird, der Glaube, dass die totale Vermischung stattfindet. Und Gott hat dann die ganze Welt gerichtet. Noah, also 8 Personen, Noah mit seiner Frau und seine drei Söhne mit seinen Frauen hat er gerettet. Wir kennen die Geschichte an der Arche. Vielleicht nur ein Ding, was wir betonen wollen. Die Arche, das war wieder nicht die Idee von Noah. Das war wieder die Initiative und die Idee von Gott. Und Noah kriegt eine Offenbarung. Das Gottes Werk geschieht immer so. Gott ist der Initiator. Und Noah wurde nicht gesagt, dass er sollte irgendwelches Schiff bauen, dass irgendwie alle Tiere da reinpassen und macht das irgendwie so, dass es nicht untergeht, sondern Noah hatte ganz genaue Vorschriften von Gott gekriegt, wie dieses Schiff aussehen sollte. Er durfte nicht selber überlegen oder selber sich Ideen machen oder selber was konstruieren. Er musste alles ganz genau so befolgen, wie es Gott gesagt hat. Und wenn Noah noch nie ein Schiff gebaut hat, dann war das nicht sein Problem. Die Verantwortung lag nicht auf ihm. Die Verantwortung lag nur, ob er ganz genau das macht, wie Gott ihm das gesagt hat. Fertig. Wenn die Arche Noah nicht durfte selber gebaut von Noah, sondern er musste ganz genau alles, wie er das bauen sollte, von Gott bekommen. Wir sehen auch später, wie Gott das genauso nimmt. Desto genauer müssen wir das heute nehmen mit dem Wort Gottes, mit der Erlösung. Es hat alles einen Sinn, hat alles eine Bedeutung. Und Noah, von uns hängt das nur davon ab, ob wir verstehen oder nicht verstehen, ist nicht unsere Sache, ob wir gehorsam sind, ob wir das tun, was Gott sagt. Und dann wird das funktionieren. Im Gericht werden wir das sehen. Noah hat das im Gericht gesehen, dass das funktioniert. Und wunderbar. Er brauchte auch selber nicht sich sorgen, dass die Tiere alle reinkommen. Ja? Das war auch Gottes Idee und Gottes Sache. Manchmal schwitzen wir so, um Gottes Sache zu tun. Aber eigentlich ist das ein Zeichen, dass das wahrscheinlich unsere Sache ist, nicht Gottes Sache. Wenn Gott Initiator ist, dann gibt er uns Offenbarung, dann staunen wir nur, dann sehen wir, dass Gott auch das Verlangen, auch das Vollbringen schafft. Nicht, dass wir faul rumsitzen. Noah war sehr aktiv. Aber er war nicht aktiv in seiner eigenen Sache. Und so geht es dann auch uns heute. Vielleicht nur eine Betonung, dass auch die Arche, die war schon ein Zeichen von der Lösung. Es gab nur eine Tür in die Arche. Und es gab nicht einige Türen da. Das hat auch eine Bedeutung, wenn wir weiter werden im Evangelium sein. Ja, und dann war das nach der Sintflut, war die Erde ganz anders als vorher. Wir sehen, dass das Wasser, was über die Festung von Gott gelegt wurde, das kam runter. Und das Wasser gab es genug. Vor dem, als die Erde geschaffen war, gab es ja genug Wasser. Die Erde war voll, also das Wasser hat die ganze Erde bedeckt. Ja? Und das Wasser ist nirgendwo verschwunden. Das Wasser war nur verteilt anders. Deswegen konnte die Erde Kontinente und so kamen vor. Aber jetzt war das Wasser wieder alles auf die Erde geschüttet, so gesagt. Die Quellen haben sie auch aufgetan. Also das Wasser, was auf der Erde verteilt wurde, kam hoch. Und das Wasser, was über die Festung wurde verteilt, das kam auch runter. Und jetzt war die Erde wieder ganz bedeckt mit Wasser. Nur die Arche, die war über dem Wasser. Und das Gericht war auch die Erlösung gleich. Für eine war das Gericht, für die andere war es die Erlösung. Und als das zu Ende war, als diese Sintflut zu Ende war, dann war die Welt ganz verändert. Noah kam aus der Arche in eine ganz andere Welt raus. Also er hat eine Welt verlassen und kam in eine ganz andere Welt. Und jetzt sehen wir auch, das Klima hat sich verändert, weil dieses Wasser gab es jetzt nicht mehr. Und jetzt hat Gott das Wasser anders verteilt. Früher hat er das verteilt. Nein, jetzt hat er das in Schnee, in Gletscher, in Nord- und Südpol. Jetzt ist das Eis geworden. Jetzt hat er das Wasser in Wolken, in Wolken, in Regenwolken. Also das gab es früher nicht. Und jetzt hat er auch, als der erste Regen kam, dann hat er auch diese nach der Sintflut den Regenbogen in der Wolke als Zeichen gegeben. Das ist nicht mehr die Sintflut mit sein. Jedenfalls die Geschichte geht ja weiter mit den Menschen. Jetzt konnte vielleicht alles neu werden, aber die Natur Adams hat ja auch in Noah überlebt. Und deswegen seine Nachkommen waren nicht automatisch Glaubende. Vielleicht waren sie erstmal alle gläubig, aber Glaubende werden wir nicht durch eine physische Geburt oder durch eine Erziehung. Glaubende werden wir nicht dadurch. Und so sehen wir auch, dass Noahs Nachkommen, die sind ganz schnell wieder in die gleiche Spur geraten und die haben das Gleiche getrieben und wir sehen, also wie sie das Babel aufgebaut haben, das ist ein Zeichen der gottlosen Welt. Und dann kam diese Vermischung der Zungen oder der Sprachen. Ich gehe jetzt ein bisschen so oberflächlich oder schnell darüber. Ich betone nur das, was entscheidend ist. Entschuldigung, wenn ich immer wieder erwähne Moslems, weil mir ist das auch ein Anliegen, wenn ihr mit irgendwann oder wenn Gott das erfüllt, dass jemand mit Moslems Kontakt hat oder wird haben und suchende Moslems trifft. Aber das können wir natürlich genauso auch verwenden für jeden anderen Mensch. Die Nationen, von wo sind Nationen entstanden? Von wo sind Sprachen entstanden? Von wo sind Kulturen entstanden und Religionen? Weil das ist Babylon und die Verwirrung der Sprachen, das ist auch ein sehr entscheidender Punkt hier, weil dort ist der Anfang von jeder, von allen Nationen und von der Entwicklung von diesen heidnischen und verschiedenen anderen Religionen. Die haben alle ihren Ursprung, ihren Wurzel in Babylon. Da ist der Abfall so sichtbar geworden, der Abfall von Gott. Die wollten sich selber einen Namen bauen, machen, ja, und diesen Turm bauen. Und dann hat Gott die Sprachen verwirrt, also wir kennen die Geschichte. Und von hier haben sich Nationen entwickelt. Das waren drei Hauptnationen oder drei Haupt von diesen drei Söhnen Sem, Cham, Japheth. Das waren die drei Söhne Noahs und da sind auch diese drei Hauptrassen haben sich entwickelt. Man sagt, das sind die Japheth sind die Weißen, Sem sind die Gelben und die Ham sind die Schwarzen. Jedenfalls, das wird so gesagt. Natürlich waren sie nicht damals so, wie die heute aussehen oder sind, aber die Richtungen haben sich so entwickelt. Die haben dann verschiedene Sprachen gesprochen und dann haben sie sich nach ihrem Sprachenverständnis auch gruppiert, so, wer wen versteht. Ja? Und so haben die dann später, sind die auch weitergezogen, so haben sie sich auch entwickelt in Sprache, aber auch in der Form des Gesichtes oder so. Die haben ja immer miteinander geheiratet, nur die, die die Sprache verstanden, die haben zusammengelebt, die haben ja nicht solche Kommunikation gehabt wie wir heute, verschiedene Länder und deswegen sind diese Vyradilisnatsi sind
Nationen geboren oder Völker geboren.
Ja, oder sich entwickelt auch vielleicht Gesichtszüge und so, weil das hat sich alles auch genetisch entwickelt, weil sie miteinander geheiratet haben. Die haben ja nur mit Gleichsprachigen zusammengelebt und die hatten und so sind auch bestimmte so genetische Besonderheiten haben sich entwickelt in den Nationen und in den Völkern. Aber was sehr wichtig ist, auch jede Religion von diesen Völkern hat ihre Wurzel in Babylon. Zum Beispiel die Kirgisen haben mir gesagt, wir dachten früher, dass du uns eine neue Religion bringst und einen neuen Glauben bringst. Wir haben unseren Glauben. Warum willst du diese neue Glaube? Das ist nicht unser Glaube. Und jetzt, nach diesem, wo wir dann gründlich Babylon gesehen haben und das durchgenommen haben, haben wir gesagt, ihr bringt ja uns den wahren, den alten Glauben. Unsere Väter haben den neuen Glauben ausgedacht. Also, unser Glaube stammt überhaupt nicht von Adam, der stammt hier von Babylon. Weil da sind die Nationen, da sind die Sprachen, die türkisch sprechende, ja, da gab es dann die Dialekte haben sich entwickelt, aber ich denke mal, die Hauptsprachen, die slawische, diese türkisch sprechende oder andere so Richtungen, und natürlich aus ihnen haben sich immer neue Dialekte entwickelt. Aber die haben dann kapiert, dass dieser Glaube, der ist von Anfang an, den Gott gegeben hat, und unsere Väter haben sich was ausgedacht. Also dann war es ihnen leichter, das nachzuvollziehen, dass wir müssen, die Väter haben sich in eigene Maßstäbe ausgedacht. Aber es gibt einen Maßstab, den Gott gegeben hat, und der ist die endgültige Wahrheit. Und mit Babylon hilft es ihnen dann, das mehr zu verstehen. Und so kommen wir zu Abraham. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich nicht weitergehen. Ich wollte nur sagen, dass Gott hat nie seine Pläne oder sein Ziel aufgegeben. Gott hat nie seine Meinung geändert. Er ist noch immer, der gewesen, der er war. Der Satan hat es nicht gelungen, seinen Plan zu vernichten oder ihn abzubringen davon. Auch nicht durch die Sünde der Menschheit. Das sagt mir auch, dass Gott die Sünde des Menschen hindert Gott nicht, ihm immer neu eine Chance zu geben, ihn zu retten. Es gibt keine Sünde, die Gott verhindern kann, einen Menschen zu retten. Wie damals, auch heute. Gottes Pläne konnte kein Mensch, auch kein Satan, kein Dämon, nichts konnte das verhindern. Und wir sehen, dass Gott manchmal viel Zeit sich nimmt, unvorstellbar viel Zeit für uns, aber er gibt nie auf, und wir sehen, Gott hat das genau so im Sinn, wie er es damals gesagt hat, als er Abraham erwählt hat. Abraham war die Schlüsselfigur, einer von den wichtigsten Personen der Menschengeschichte. Interessant, dass wir in der Schule überhaupt über Abraham nichts gelernt haben. Wo er doch die Haupt, eigentlich eine von den Hauptfiguren der menschlichen Geschichte ist, in Gottes Augen. Ja. Aber in menschlichen Augen war er nur ein einfacher Hirte, der vielleicht ein bisschen mehr Vieh hatte als alle anderen da in der Gegend. Aber Gott hat diesen Mensch erwählt, weil er glaubend war. Er hat wieder einen Glaubenden gefunden. Wenn Gott seine Geschichte weiter will schreiben, dann braucht er immer einen Mensch. Er braucht einen Stift, so wie du einen Stift brauchst. So braucht Gott immer ein Werkzeug. Und er kann mit schlecht was anfangen mit Stiften, die selber schreiben. Und wir werden dann das nächste Mal kurz Abraham erwähnen und dann die Geschichte mit seinen Nachkommen. Weil da sehen wir wieder die Adresse Gottes, die immer konkreter wird. Erst gibt es, so wie auch eine menschliche Adresse auf dem Brief, auf dem Konvert, so, es gibt erstmal das Land. Und dann wird es immer konkreter, bis der Name fällt. Und so handelt auch Gott. Und wir werden immer genauer sehen, mindestens bei Abraham wird die Adresse den Moslems nicht gefallen. Aber sie haben schon zu viel gehört und zu viel bestätigt. Für zu viele Dinge haben sie schon Amen gesagt, um jetzt das rückgängig zu machen. Weil zu viel wurde schon geschluckt. Und wir haben dann einfach die Aufgabe, ihnen zu sagen, diesen Brief oder diesen Maßstab haben nicht wir gegeben, nicht Christen haben diese Bibel geschrieben oder dieses Buch geschrieben. Für ihn heißt das Torat, nicht Bibel, sondern Torat. Das ist die 5 Bücher Mose, das heißt Torah. Gesundheit. Und so, zum Beispiel, wenn ich mit den Moslems spreche, manchmal gibt es auch eine Gelegenheit in Deutschland, so mit ihnen zu sprechen, dann, wenn sie nur Fragen stellen, dann kann man immer konkret und offener mit ihnen sprechen. Nur leider, dass die meisten dann sagen, es passt mir nicht einfach. Und dann müssen wir beten, dass Gott ihnen die Herzen offenbart, dass Gott ihnen durch den Geist diese Hunger gibt und die Erkenntnis gibt und die Suche gibt dann. Das sind nicht natürlich unsere Worte, das ist die Wahrheit, die der Heilige Geist benutzt. Okay, lass uns nochmal vielleicht so kurz miteinander reden und fragen oder so auch Ergänzungen.
Du hast gesagt, dass Kain auch von Satan beeinflusst wurde, wo das beschrieben steht.
Achso. Lass uns mal diesen Vers nehmen. Не так, как Каин, который убил брата своего, был от дьявола. Какой параллель. Erster Johannes 3:12. Das hieß gut, oder? Ich denke schon.
Ich sehe keinen, der von dem Bösen stammt. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen, nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn? Weil seine Werke böse waren und seines Bruders gerecht.
Ja, also er ist vom Bösen, ja? Auf eine andere Weise vom Teufel.
Russischen
Diabo?
Ah, Lukawa, okay. Hat jemand Elberfelder? Dann müsste eigentlich dann.
Welche
nicht? 1. Johannes 3. 12. Da müsste eigentlich dann Teufel stehen.
Und?
Nein? Bei mir nicht. Echt?
Jedenfalls, das ist.
3, 12, also. Aber Russisch ist schon fast wie Griechisch, das passt schon. Gut, von dem Bösen, das ist auch eigentlich ziemlich konkret. Okay.
Ich wollte nur sagen, dass die Werke, hier steht es von den Werken, ja? Von welchen Werken wird das erwähnt? Er sagt, von. Steht auch so, vom Bösen, ja?
Ja, aber von dem Bösen.
Von dem Bösen. Weil die Werke, ja, steht, Werke, seine Werke waren böse, ja? Lies mal weiter. Denn seine Werke. Einfach diesen Vers und weiter.
Ja, das ist Englisch.
Ach so, Englisch ist das.
Nicht wie Kain, der von dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht.
Hier gibt es von böse Werke und gerechte Werke. Was waren das, diese Werke? Das war ja noch vor dem Mord. Warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren. Gott sieht böse Werke ganz anders als wir. Kain hat keinen vergewaltigt oder keinen beraubt. Eigenständige Werke sind böse Werke für Gott. Und gerechte Werke sind nicht gute Werke, sondern Werke des Glaubens. Dass er das Lamm brachte, das waren gerechte Werke. Aber nicht gleich gute Werke. Vielleicht hat Abel viel mehr Früchte gebracht und viel bessere Früchte. Vielleicht waren die Früchte viel teurer als im Preis als dieses Lämpchen. Wer weiß. Aber Gott sieht, selbst eigenständige Werke, sind, wie gut die auch nicht sind, das sind für ihn böse Werke. Und die führen immer, wenn wir eigene Wege, diese eigenständige Werke, das sind immer, hinter dem steht immer der Feind. Immer der Teufel. Und das ist immer Stolz. Weil wir nicht demütig genug sind, Gott zu fragen, was sind dann die Werke der Gerechtigkeit, die du siehst. Wir wissen selber und wollen, dass Gott das bestätigt, Gott das annimmt. Aber wie oft sind wir dann enttäuscht so wie Kain? Weil eigenständige Werke sind für Gott böse Werke. Und er ist dann empört, warum nimmst du meine Opfer nicht an? Ich habe dir gedient, warum nimmst du meinen Dienst nicht an? Warum bestätigst du meinen Dank nicht oder meine Predigt oder mein das nicht oder warum machst du das nicht? Warum hörst du meine Gebete nicht? Aber was ist der Ursprung? Was ist die Quelle? Was ist die Motiv? Was sind die Wurzeln? Warum Gott unser Opfer nicht annimmt? Eigenständig ist immer falsch. Wir sehen Gottes Charakter hier. Gottes Charakter. Und es ist immer gut zu sagen, hey, ja, wir haben jetzt nicht mit einer christlichen Religion zu tun, nicht mit einem christlichen Glauben zu tun. Wir haben jetzt mit dem Schöpfer zu tun, mit dem, der dich und mich gemacht hat und wir sind von ihm abhängig. Wir haben jetzt zu tun mit seiner Meinung. Wenn wir zu ihm kommen, wird nicht unsere Meinung oder unser Verständnis, sondern seine Meinung entscheidend sein. Und wir haben tausende Beispiele, können wir bringen. Auch einem habe ich in Deutschland gesagt, du, wenn du zur Bank gehst und Geld was leihen, kommst du dann zur Bank und sagst so, morgen komme ich vorbei, hol mich hier 100.000 und mit 1% Zinsen. Machst du das so? Informierst du den Chef? Nee, sagt er. Der Chef, der stellt mir Bedingungen. Du kommst in einer Woche und du kriegst nur so viel, und du kriegst mit 10% oder so, wenn ich will, kann es gehen. Also das ist ja dein Problem. Also wenn ich und du zu Gott kommen, dann wird es gerade umgekehrt. Wir werden ihm nichts vorsagen. Es wird alles so geschehen, wie er vorsagt. Weil er ist der Chef. Deswegen ist es gut, uns zu beugen und auf seinen Weg zu ihm zu kommen. Ja? Wir werden genauso abgelehnt wie Kain. Und wir haben dann immer mit Beispiel können wir den Menschen dann zur Demut, dem die Einstellung bringen soll.
Simon, ich bin immer noch bei Noah. Als Gott zu ihm sagt, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, also als er die Sintflut ankündigt, da opfert Noah nicht, sondern wie gesagt, das Ende ist bei Gott beschlossen. Und später dann, nach der Sintflut, bringt Noah ein Opfer. Und das nimmt Gott an. Und dann verspricht er auch, dass er nie wieder eine Sintflut bringen wird.
Genau.
Aber es ist ein Opfer, das Gott, er hat es nicht geboten, aber es ist ein Opfer, das Gott gefällt.
Genau. Alle, die zu Gott sich nahen und die Gott annimmt, die haben in der Geschichte, den alten Sinn, die haben immer durch Opfer ihren Glauben bekannt. Was haben sie damit gezeigt? Drei Dinge haben sie gezeigt. Die Gläubige oder die Glauben, wir haben immer drei Dinge gezeigt. Ich weiß, dass ich aus mir selbst sündig bin. Das zweite, ich kann nicht vor Gott einfach so kommen. Und ich vertraue auf den Erlöser. Auf den Erlöser. Das war so wie ein, die kriegten jeder einen Kredit. Die wurden angenommen auf Kredit. So. Weil das Blut von, in Hebräer steht, das Blut vom Lamm oder vom Tier oder vom, kann keine Sünde bedecken. Aber durch den Glauben wurden sie zeigten ihren, das war ein Glaubenswerk, war ein Schaf Schuss schlachten. Menschlich gesehen ist das furchtbar. Ein Schaf zu schlachten ist verboten in Deutschland, so einfach so ein Schaf jemanden zu schlachten. Also ist kein gutes Werk oder noch so für Deutsche sowieso, ein Tier zu töten und so. Aber für Gott ist das ein Glaubenswerk, war das, ja? Das ihm Annahme garantierte. Und so haben wir krasse Bilder, die wir dann durch die wir zeigen, so ist Gott, Gottes Charakter. Und du kannst dich selber Bilder von Gott machen, das ist dein Problem. Aber wenn du willst wissen, wie du ihm irgendwann begegnen willst, dann kannst du jetzt schon dich bekannt machen mit ihm. So ist Gott und so wirst du angenommen oder abgelehnt. Jedenfalls, der Mensch muss das immer sehr praktisch irgendwie sehen, oder ihr muss das plastisch vorbereiten, vor Augen gestellt. Und Gott, ich erkenne mir, Gott hat die Geschichten geschrieben, nicht, dass wir die Geschichte von Kain und Abel oder von Abraham, von Noah, die Geschichte wissen, wie es mal war. Gott hat diese Geschichten gegeben, um seinen Charakter zu offenbaren. So ist Gott. Er sagte, wie war das in den Zeiten Noah, so wird es auch sein am Ende der Zeit. Genau die gleichen Ereignisse, die gleichen Parallelen sehen wir dann.
Ich habe jetzt gerade zum ersten Mal in 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott zu der Schlange sagt, diese Feindschaft gesetzt, die zwischen dir und dem Beine und zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen, er soll dir den Kopf zerbrechen und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ich dachte immer, das sagt Gott zu Adam. Und wenn das zu der Schlange sagt, dann ist es ja was ganz anderes. Dann steht nämlich ja da auch drin, dass, dann ist es auf einmal klar, dass zwischen dem Teufel und dem Menschen Feindschaft ist.
Das ist der Same. Der Same ist Jesus. Aber das ist jetzt natürlich noch nicht offenbar. Ja? Aber diese Feindschaft wird, dass der Erretter wird den Kopf zertreten.
Der macht den Teufel zunichte.
Ja, aber der wird leiden müssen, weil der wird in die Ferse beißen. Er wird leiden. Er wird von einer Frau geboren, ohne Beteiligung des Mannes. Hier geht es überhaupt nicht vom Samen des Mannes, das ist von der Frau. Er wird mit dem Teufel kämpfen, mit der Schlange kämpfen. Also die Dinge, die hier gesagt sind, sind nicht für eine physische Schlange gesagt. Wir sehen hier eine tiefe geistliche Bedeutung, nur die ist verdeckt. Aber das ist die erste Verheißung auf den kommenden Messias, der mit der Schlange oder mit dem Teufel er wird kämpfen und wird ihn besiegen.
Und im Endeffekt.
Oder was war deine Frage?
Ja, stimmt. Ich hatte gerade das, was du gesagt hast, das hat mir noch gefehlt.
Und im Endeffekt immer, wenn Menschen auftauchen, die glauben, also im alten Bund, genau. Die haben den Samen in genau. Sicht, also das sind die Vorfahren
genau.
Des Samens.
Und einer von ihnen werden wir dann sehen, Abraham, das war ja der Vater der Gläubigen. Und Gott hat einen Bund mit ihm geschlossen. Wir werden nächstes Mal noch kurz darauf eingehen. Aber Adam hatte ja auch Vorfahren. Ja, Noah war sein Vorfahr. Noah hat ja auch Vorfahren. Es steht geschrieben, alle, die wir haben die Namen halt nicht erwähnt, aber Seth war der Vorfahr von. Also das waren immer die, der glaubt. Die werden noch erwähnt. Kain und seine Nachkommen werden nicht mehr so erwähnt. Die waren am Anfang erwähnt und dann. Und hier nach Noah werden auch nicht alle erwähnt, sondern die Verheißung war auf Sem, Antisemiten. Von wo kommt das Wort Antisemiten? Das ist von Sem, der Same, wird auf das Register oder die Linie wird durch Sem gehen, nicht durch Jafet, nicht durch Kam, sondern durch Sem. Und deswegen alle, die gegen Israel sind, das sind Antisemiten, weil Israel, also das Abraham, er kommt von diesem Namen, von dieser Linie. Und gerade diese Linie, das waren die Glaubenden, die Opfer brachten, die hat Gott benutzt, die hat Gott erwählt, um seinen Plan durchzuführen. Und das ist der Same der Frau. Aber das ist nicht physisches gemeint. Ja? Das sind, Abraham ist ja auch nicht der physische Vater von den Gläubigen. So. Aber das ist
in der Sinne. Ich glaube.
Ja. Also sie meint, mit dem Mann, den sie gewonnen hat, den Sohn und nicht den Mann, den sie gewonnen hat.
Verstehe ich gerade nicht.
Nicht ihren Ehemann, den sie gewonnen hat?
Nee. Hier steht das, hier auf Russisch steht es, guck. Родила я от Господа.
От Господа.
Родила Каина и сказала, приобрела я человека от Господа. Also, ich habe einen
Menschen bekommen
Menschen von Gott. Einen Jungen von Gott. Und noch, also das ist im Zusammenhang gesagt, wo sie das den ersten Sohn bekommt. Also ist das Kain gemeint. Ja.